Das ist die 24. Ausgabe der Bremer Bilderbuchgespräche, der Podcast für Bilderbücher und weitere bildbasierte Erzählmedien mit Elisabeth Hollerweger
und Marc Kudlowski.
Ihr hört die Jubiläumsfolge 2 Jahre Bremer Bilderbuchgespräche. Es ist eine besondere Folge mit einem besonderen Thema, einem wichtigen Thema. Um was geht es heute, Elisabeth?
Ja, wir hatten schon andere Folgen geplant und heute ja auch anderes auf dem Programm angekündigt, haben uns aber jetzt aufgrund der aktuellen Ereignisse entschieden, eine Sonderfolge zu machen zum Thema, das uns im Moment alle beschäftigt, nämlich zum Thema Krieg. Und das fällt uns auch schwer, darüber jetzt ins Gespräch zu kommen. Wir haben es im Vorfeld schon gemerkt, dass es auch ganz schön komplex ist, sich damit jetzt auf einer Ebene auseinanderzusetzen, die dann auch Orientierung schafft auf dem Markt. Wir hoffen aber, dass uns das gelingen wird.
Ja, man könnte ja erstmal erwarten, dass es recht viele Bilderbücher zum Thema Krieg gibt. Aber dem ist nicht so. Der Markt ist sehr dünn an dieser Stelle und einige der eher empfehlenswerten Bilderbücher sind derzeit auch nur antiquarisch erhältlich. Das heißt, wir haben heute einen kleineren Stapel an Bilderbüchern, heute ausschließlich Bilderbücher mit einem Seitenumfang von 32 bis 40 Seiten vor uns, die für die Grundschule aufwärts geeignet sind. Und wir wollen euch heute ein wenig Orientierung geben, welche Bilderbücher ihr im Unterricht potenziell einsetzen könnt, welche wo erhältlich sind und was die Stärken und Schwächen der jeweiligen Erzählungen sind.
Ja, zunächst mal kann man festhalten, dass im Zuge der Fluchtwelle 2015 sehr viele Bilderbücher erschienen sind zum Thema Flucht und in diesen Bilderbüchern ist auch immer Krieg abgebildet. Auf ganz unterschiedliche ästhetische Weise, bei Achim Rent mit Bleistift, bei Ramas Flucht mit Steinen, die fotografiert wurden, bei Nusret und die Kuh mit Acrylfarben und auch da haben wir Kriegsszenen, die man ja nebeneinander stellen kann und sich anschauen kann, wie wird Krieg eigentlich im Bilderbuch dargestellt. Wir haben uns jetzt bewusst dafür entschieden, diese Bilderbücher nicht mehr genauer in den Fokus zu rücken, weil Krieg an sich hier immer nur der Auslöser für Flucht ist und es eigentlich in den Büchern um Flucht geht. Wir möchten uns jetzt aber tatsächlich beschäftigen mit Geschichten, die von der Dynamik des Kriegs erzählen. Und wenn man historisch zurückschaut, kann man sagen, gibt es Klassiker, die zum Teil eben bis heute auch noch auf dem Markt sind oder neu aufgelegt worden sind. Und einen dieser Klassiker werden wir uns auch anschauen. Das ist von Nikolai Popow, Warum? Wir werden dann 2 Bücher uns anschauen, wo es eher so um die Eskalationsspirale geht, nämlich 6 Männer von David McKee und die Schlacht von Kalawatsch von Heinz Janisch und Aljoscha Blau. Und als letztes werden wir uns Innenansichten des Krieges anschauen, Ein roter Schuh von Tobias Kretschi und Karin Kruse.
Warum es zielführend sein könnte, sich mit dem Thema im Unterricht auseinanderzusetzen, auch abseits von den aktuellen Geschehnissen, die uns ja alle als geistige Suchbewegung beschäftigen, hat Caspar Heinrich Spinner 1999 skizziert mit seinen Zielsetzungen des Literaturunterrichts. Und eine der 6 Zielsetzungen, die er nennt, ist die Auseinandersetzung mit anthropologischen Grundfragen. Anthropologische Grundfragen meinen Fragen der individuellen und gesellschaftlichen Existenz des Menschen, also das, was uns erst zum Menschen macht, was uns eigentlich immer beschäftigt, unser ganzes Leben lang. Und eine anthropologische Grundfrage ist eben die nach Gewalt bzw. Krieg. Und das Schwierige, wenn man solch ein Thema in den Unterricht hineinträgt, ist, nicht zu versuchen, das Thema derart zu besprechen, dass man versucht, das Problem wegzureden oder im Sinne eines Pflasters zuzukleben, sondern vielmehr die Erzählung als Erfahrungsgegenstände nutzt, mit denen eine Auseinandersetzung eben mit diesen anthropologischen Grundfragen angeregt werden kann, eine selbstständige Auseinandersetzung, die dann eben auch pädagogisch begleitet ist. Und Elisabeth sagte es gerade, der erste Titel, ein Klassiker, mittlerweile schon wiederholt aufgelegt. ist Warum von Nikolai Popow, erschien im Mien-Edition Verlag in Zürich. Und das Bilderbuch umfasst 32 Seiten, wird ab 4 Jahre empfohlen, was ich hier mal in Frage stellen würde, und ist in 2 Versionen erhältlich. Einmal in einer etwas größer formatigen Version zu 15 Euro, die, ich glaube, aktuell gerade nicht erhältlich ist, aber womöglich gerade wieder neu aufgelegt wird. Diese Version ist textlos. Und dann gibt es noch eine Classic-Edition, das ist ein bisschen verwirrend, finde ich, vom Begriff. Die hat eine Textbeigabe, also da haben wir eine Text- und Bildebene. Aber die ursprüngliche Fassung von Popow ist die textlose. Die ist schon 1995 erschienen und 2015 wurde sie im Verlag Mien Edition wieder neu aufgelegt, also wurde zuvor schon bei verschiedenen Verlagen verlegt.
Genau, ich kenne das Buch tatsächlich schon von vor ein paar Jahren aus dem Seminar und kannte bis jetzt nur die textlose Variante. Erzählt wird die Geschichte von einem Frosch und einer Maus. Der Frosch hat am Anfang eine Blume und die Maus möchte diese Blume auch haben. Das sieht man eben auf der Bildebene, wie die Maus plötzlich erscheint und dann ein bisschen den Frosch neidisch anblickt und versucht, ihm die Blume wegzunehmen. Es entspinnt sich darüber logischerweise ein Konflikt, weil der Frosch seine Blume zurückhaben möchte. Und das schaukelt sich dann immer weiter auf in der Gewaltspirale. Es kommen andere Frösche dazu, die sich einschalten in diesen Konflikt. Und der wird also immer größer und größer. Und am Ende haben wir eine Zerstörung und die beiden Protagonisten sitzen wieder auf ihren Seitenhälften, die sie davor schon eingenommen haben, nebeneinander in einem total zerstörten Umfeld. Und die entscheidende Frage ist die nach dem Warum, die auch titelgebend ist. Ich finde, das Buch hätte keines Textes bedurft, weil es auch eben durch die Bilder diese Dynamik des Krieges, der ausbricht, sehr deutlich macht. Und die textlose Variante bietet, finde ich, auch mehr Anknüpfungspunkte, weil man dadurch nicht sowas vorgegeben kriegt, wie zum Beispiel, wie hört sich das jetzt hier an, wie fühlt sich das jetzt hier an. Das wird dann auch so ein bisschen gewertet an manchen Stellen, wenn dann geschrieben wird, zum Beispiel die listigen Mäuse. Und das wird also bei der textlosen Variante natürlich, ja, fällt das weg und bietet mehr Möglichkeiten zur Deutung und auch zur Ausgestaltung, zum Gespräch mit den Kindern. Marc, wie ging es dir mit der Textversion?
Ja, ich kenne die textlose Version nicht. Also ich habe diese neuere Classic-Ausgabe zur Hand gehabt und ich muss sagen, dass die Textebene mich nicht gestört hat und ich sie auch nicht unpassend fand. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das Bilderbuch mindestens genauso gut ohne Text funktioniert, weil eben der Titel Warum? Fragezeichen alle Seiten begleiten kann, also die gesamte Gewaltspirale. Und am Ende wird sie noch einmal ganz explizit gestellt, beziehungsweise so ausgestellt, dass wir den Eindruck haben, dass sowohl Frosch als auch Maus über das Warum nachdenken, aber auch wir Betrachtende zum Nachdenken angeregt werden. Und das, was das Bilderbuch besonders auszeichnet, ist, ihr habt es sicherlich schon mitbekommen, eben nicht die Textebene, sondern die Bildebene, die Bildsprache, die ist sehr stark. Sie ist vor allen Dingen sehr stark in der Hinsicht, dass die Illustrationen zunächst sehr lieblich daherkommen. Wir haben warme Erdtöne, Naturfarben, viel Grün. Wir haben Bleistiftzeichnungen, die als Konturen für die Figuren herhalten. Und je schneller sich die Gewaltspirale dreht, beziehungsweise die Eskalation voranschreitet, desto stärker weicht dieses Warme gegenüber dunkleren Farben. Das Zarte verschwindet, es wird irgendwie alles sehr schroff, martialisch und wir kriegen dadurch einen Eindruck von der zerstörerischen Kraft des Krieges und das finde ich sehr stark und auch einige Seiten sind schon sehr heftig, kann man sagen. Also auf der Seite 33 geht es los, dass die Grenzsituation des Krieges, also dieses Existenzielle für die, die da auf dem Schlachtfeld stehen, schon sehr eindringlich rauskommt. Und die totale Zerstörung beider Kriegsparteien auf den beiden folgenden Doppelseiten wird auch sehr eindringlich ins Bild gesetzt, vor allen Dingen auch, wie der Auslöser des Streits, also die Natur, die so schön war, komplett jetzt verwüstet da liegt. Und das sind wirklich sehr heftige Seiten. Ich habe mal etwas genauer geschaut. Also man sieht auf Seiten der Mäuse meines Erachtens ein Opfer in einer Art Panzer sitzen, beziehungsweise Fahrzeug. Ansonsten werden die ja anthropomorphisiert dargestellten Tierfiguren als Opfer eher ausgespart. Die Natur, das Material, das auf das Schlachtfeld geführt wird, all das wird zerstört und das ist schon krass genug, denke ich.
Gleichzeitig haben wir natürlich auch eine Abstraktion durch die Tiere und das ist auch vielleicht so eine Frage, die man sich hier stellen kann. Ist das noch aktuell oder entspricht das noch den Bedürfnissen, wenn man heute in der Schule über Krieg sprechen möchte? Also ich glaube, das hatte zu der Zeit, als es entstanden ist, seine Berechtigung. Es führt auch dazu, dass das Buch zeitlos nach wie vor gelesen werden kann, im Unterschied zum Beispiel zu Toni Ungerers Die blaue Wolke, wo eben ein antirassistischer Ansatz verfolgt wird, der aber heute aus der Perspektive eher als rassistisch wahrgenommen werden muss, weil sehr klischeeisierte Figuren verschiedener Hautfarben dargestellt werden. Einen solchen Zeitstempel vermeidet Popov eben durch die Darstellung der Tierfiguren. Auch in der Bildsprache ist es so, dass man das wirklich gut heute sich auch noch anschauen kann. Und dennoch stellt sich für mich die Frage, wird es der Brisanz, die das Thema auch heute für die Kinder hat, gerecht, wenn man es durch Tierfiguren darstellt? Wie würdest du es sehen, Marc?
Ja, ich weiß nicht, ob die Tierfiguren mir so aufgestoßen sind oder ob ich sie so stark problematisieren würde, weil in vergleichbaren Erzählungen, die allerdings eher thematisch beim Streit stehen bleiben, zum Beispiel David McKees, Du hast angefangen, nein du, oder von Katrin Scherer, So war das, nein so, nein so, auch Monster bzw. Tierfiguren genutzt werden. Das fand ich vielleicht deswegen gar nicht so störend, weil mir die beiden Bilderbücher auch bekannt waren. Was ich noch störender fand, war, dass die Maus beziehungsweise die Mäuse klar als Aggressoren markiert werden. Also es ist ganz klar, dass die Maus ursächlich für den Krieg ist. Und diese Eindeutigkeit, die ist mir noch stärker aufgestoßen. Und auch die Konnotierung der Maus als böse, als böses Tier, das fand ich irgendwie schwierig. Also das überlappt sich mit deinem Kritikpunkt, aber geht, denke ich, noch über diesen hinaus.
Ich würde sagen, es geht in eine komplett andere Richtung, weil meine Argumentation wäre jetzt eigentlich genau, okay, ich kann das nachvollziehen bei Bilderbüchern zum Streit, dass man mit den Tierfiguren arbeitet. Und dann würde ich aber sagen, wenn ein Thema eine gewisse Ernsthaftigkeit auch erfordert, sind vielleicht die Tiere deplatziert. Und gerade das, was du jetzt aber gesagt hast, mit dieser klaren Zuschreibung der Täter und Opfer und Heldenrolle vielleicht auch, ist ja das, was wir in der aktuellen Berichterstattung beobachten können. Ne? Also dieses Heldennarrativ, das Täternarrativ. Und da muss ich wiederum sagen, würde ich fast die Tierfiguren präferieren, weil das natürlich bei menschlichen Figuren immer schwierig ist, dass man nicht gleich wieder in Stereotype und Klischees verfällt. Mhm. Also da würde ich sagen, bieten die Tierfiguren eigentlich fast eher einen Vorteil.
Okay, aber an der Stelle haben wir auch gar keinen Dissens, sondern ich hätte es hier an der Stelle, vielleicht war diese Verschränkung nicht richtig sprachlich markiert. Also für mich ist es problematisch, dass hier klar der Aggressor markiert wird und dass jetzt eine 1:1 Übertragung vorgenommen werden kann auf die aktuellen Geschehnisse und dazu einfache Antworten dementsprechend auf der Hand liegen, was ich schwierig finden würde.
Okay, ja, gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass es auch Potenzial bietet. Also gerade in der aktuellen Situation, wo ja auch relativ deutlich ist, okay, es gab einen Ausgangspunkt und der ging von einer Seite aus. Ne? Mhm. Also von daher kannst du wahrscheinlich das in beiden Richtungen sehen, je nachdem, wie dann wahrscheinlich die Kriegsdynamik so ist. Ja.
Also ich denke, für mich unterm Strich ist es ein Bilderbuch, was man nutzen kann. Also ich würde sagen, weder Daumen rauf noch runter. Also ich finde, es ist möglich, es zu nutzen. Es wäre aber nicht mein erster Zugriff von dem, was angeboten wird.
Das stimmt, wobei man natürlich auch sagen kann, wenn du jetzt unterschiedliche Adressatinnen ansprechen möchtest und wenn du auch unterschiedliche Einrichtungen im Blick hast, du hast ja gerade schon gesagt, ab 4, ne, ist natürlich schon ja zu bedenken. Allerdings sprechen die Kinder auch in der Kita darüber, ne? Mhm. Und dann würde ich fast sagen, kann man das für eine jüngere Zielgruppe doch auch einsetzen. Also wenn man jetzt in der Abstufung sich anguckt, unsere Bücher, die wir uns anschauen, wäre das, wo ich sagen würde, für die jüngste Zielgruppe, die man ansprechen möchte, wäre das vielleicht dann doch auch ein Einstieg.
Okay, ich hätte jetzt wegen der Darstellung der besagten Kriegshandlung es vielleicht sogar etwas zu krass gefunden an den Stellen, aber deine Argumentation leuchtet mir ein. Also sagen wir, dass es berücksichtigenswert ist ab Kita aufwärts und man da im Hinblick auf die individuelle Gruppe schauen muss, ob man das anbieten kann.
Auf jeden Fall. Und die Kinder sind ja auch durch die Nachrichten sowieso auch konfrontiert mit realen Darstellungen, die jetzt ja durch die Zeichnungen, ne, ja sowieso auch immer noch ein bisschen abstrahiert und dadurch ja in letzter Instanz auch harmloser gemacht werden.
Okay.
Ja, gut, dann haben wir ja jetzt zwei, die wir so ein bisschen nebeneinander legen, weil sie von der Dynamik her ähnlich sind. Sechs Männer und die Schlacht von Karlovac. Welches möchtest du vorstellen, Marc?
Ich möchte gerne die Schlacht von Karlovac vorstellen, weil mir das am besten gefallen hat von allen Bilderbüchern, die wir heute hier auf dem Tisch haben. Also das Bilderbuch ist 2018 erschienen. Es ist aktuell vergriffen. Wir hoffen darauf, dass der Atlantis Verlag in Zürich ansässig es in Kürze neu auflegen wird. Heinz Janisch und Aljoscha Blau haben hier zusammengearbeitet. Ich fände es sehr augenfällig, dass sowohl Nikolai Popows Warum als auch Die sechs Männer von David McKee, aber auch Du hast angefangen, das ich gerade erwähnt habe, auch von David McKee oder das Bilderbuch von Katrin Scherer, so war das, allesamt aus einer Künstlerinnenhand stammen und wir hier das erste Bilderbuch auf dem Tisch haben, wo wir eine Kollaboration haben, was ja im Bilderbuchsegment nicht unüblich ist. Und es geht in dieser Erzählung darum, dass ein ganz alltägliches Malheur passiert. Eis tropft auf einen Hund und daraufhin sich zwei Streitparteien bilden. Also ursprünglich ist es wirklich nur ein kleines Malheur. Die beiden beteiligten Parteien streiten eigentlich gar nicht darüber. Aber dadurch, dass plötzlich ganz viele auf beiden Seiten dazukommen und etwas zu diesem Konflikt oder scheinbaren Konflikt sagen wollen, bildet sich erst so etwas wie eine Konfrontation beziehungsweise zwei Parteien. Und das Ganze steigert sich so weit, dass die zwei Parteien sich in Kriegsschale, will ich es mal nennen, werfen. Und getrieben von Feldherren, die auf zwei Hügeln das Geschehen überblicken, in kriegerische Auseinandersetzungen getrieben werden. Es kommt so weit, dass die Soldaten, es sind allesamt Männer, nicht nur ihre Waffen nutzen, um die Gegenseite zu bekämpfen, nachdem diese verbraucht sind, sondern irgendwann auch ihre Kleidung, zunächst ihre Knöpfe und später dann ihre Jacken und Hosen und daraufhin sogar die Schuhe nutzen, um die Gegenseite zu bekriegen. Und irgendwann stehen sie dann eben ganz nackt zurückgeworfen auf ihr Menschsein, auf ihre Grundexistenz da und verlassen dann plötzlich das Schlachtfeld beziehungsweise erkennen sich gegenseitig in ihrer Menschlichkeit und sind den Feldherren nicht mehr hörig, verbrüdern sich und dann kommt eine sehr groteske Auflösung, gehen nach Hause zu ihren Frauen, um Bratwürste zu essen. Wie hat dir das Bilderbuch gefallen, wenn man hier von Gefallen sprechen kann, Elisabeth?
Ja, also ich finde es auf jeden Fall eine sehr beeindruckende Darstellung, gerade auch in dieser Abstraktion doch auch wieder der Figuren, die ja als Gegner markiert sind durch die unterschiedlichen Farben, aber auch durch die Formen, die ihre Rüstungen haben, also die einen so eher flach, die anderen eher so spitzhütig. Und auch diese Zuspitzung des Konflikts, die sich darin äußert, dass sie immer unförmiger werden durch die ganzen Dinge, die sie so anziehen müssen. Also das, was du gerade schon ganz treffend bezeichnet hast. Die Dynamik ist wirklich auf Bildebene, aber auch auf Textebene gut eingefangen. Also ne, die Richtungen, in die die Waffen fliegen. Die Waffen sind auf der einen Seite die Hüte, dann die Knöpfe. Aber eben auf der Textebene wird es auch auditiv erfahrbar gemacht. Also es werden laute Befehle großgeschrieben. Vorwärts, rückwärts, hinauf, hinunter, nach links, nach rechts. Also jede Gruppierung hat einen anderen Befehl. Und auch durch entsprechende Verben wird die Tonalität des Krieges, würde ich sagen, eingefangen und damit auch erfahrbar gemacht. Ich glaube, dass man damit auch gut arbeiten kann. Du hast am Ende schon diese Bratwurst-Szene angesprochen. Das ist so das, was ich ja vielleicht auch ein bisschen schwierig finde an der Arbeit mit dem Buch, was aber vielleicht auch einen Mehrwert bietet, ne? Weil man bei der Katastrophe ja erstmal so stehen bleibt und wir bleiben in der aktuellen Berichterstattung bei der Katastrophe stehen, weil es keine Lösung gibt. Und es wird hier sozusagen so eine Groteske aufgemacht, die einen Lacher ermöglicht, die aber gleichzeitig natürlich im Kontrast steht zu allem, was man so bisher gesehen hat und die vielleicht auch zum Diskurs dazu anregt, dass es ja leider so einfach nicht ist im Moment.
Was mir besonders gut an dem Bilderbuch gefallen hat, ist der Einsatz von Farbe als semiotische Ressource. Und da finden wir auch Schnittmengen zu anderen Bilderbüchern, dass die beiden gegensätzlichen Parteien häufig in Rot und Blau dargestellt werden. Also es ist bei David McKee so, Du hast angefangen, dem Titel, aber auch bei Katrin Scherer werden Perspektiven auf Ereignisse farblich markiert. Und es geht so weit zurück, dass wir so etwas, dass zwei Kriegsparteien mit zwei Grundfarben belegt werden, auch in Georg Kaisers Drama Gas zweiter Teil finden. Also das scheint ein ganz gängiges Stilmittel zu sein und es wird hier sehr eindrucksvoll genutzt. Und auch die Doppelseitenstruktur des Bilderbuchs wird sehr eindrucksvoll genutzt, weil die beiden Parteien sich die gesamten Seiten über gegenüberstehen. Auf der linken Seite die blaue Fraktion, wenn ich es richtig erinnere, und auf der rechten Seite die rote Fraktion. Und in dem Moment, wenn die kriegerischen Auseinandersetzungen beginnen, wird die Buchfalz überschritten, beziehungsweise zunächst von den Waffen, die geschleudert werden. Und da merkt man oder wird implizit transportiert, jetzt ist der Point of No Return erreicht und jetzt befinden sich beide Parteien in kriegerischen Auseinandersetzungen. Und man kommt bei diesem Bilderbuch auch nicht umhin, Heinz Janisch zu loben für seine besondere Sprachästhetik. Also auch hier wird auf der sprachlichen Ebene das auf der Bildebene Dargestellte nicht einfach wiedergegeben, sondern diese Gegensätzlichkeit wird sprachlich hervorgehoben, indem es beispielsweise heißt, von einer Seite kamen die Blauröcke, von der anderen Seite die Rotröcke. Oder der Kampf wogte hin und her. Also man bekommt hier sprachästhetisch auch ganz klar die beiden Parteien aufgezeigt, die wir dann eben auch in ihren Handeln auf der Bildebene sehen. Und auf der Bildebene von Alyosha Blau ist sehr eindringlich die Transformation der ja eher unauffälligen BürgerInnen in Soldaten bzw. Kampfmaschinen gelungen, indem die zunächst mit zartem Bleistiftstrich gezeigten BürgerInnen collagenartig mit Rüstungen überzogen werden. Also die werden denen sozusagen übergestülpt und in dem Moment werden sie entindividualisiert und verkommen zu Schlachtfeldmasse. Und diese Rüstungen wirken auch völlig grotesk und wie sie auch angemalt sind, es wirkt alles sehr schräg, aber es zeigt auch diese Verfremdung des Individuums, die mit den kriegerischen Auseinandersetzungen einhergeht. Also dass man gar nicht mehr sein Selbst ist, sondern zu etwas wird, was nur noch funktioniert. Und am Ende diese Lösung, dass man sich wieder in seiner Menschlichkeit begegnet, ist vielleicht etwas zu einfach gegriffen. Also da wird so ein Ausweg skizziert, der so einfach nicht zu haben ist. Aber die Geschichte, so der Klappentext, will sich auch als Parabel verstehen. Und als solche funktioniert die Erzählung meines Erachtens.
Ja, und natürlich haben wir auch jetzt in der Berichterstattung immer so Einzelszenen wieder, ne, wo man sieht, okay, es gibt Soldaten, die dem nicht mehr standhalten können und wo sich dann auch wieder auf der Ebene Menschen begegnen. Das funktioniert natürlich im Großen nicht, aber ich glaube, man kann Bezugspunkte da auch finden. Also interessant ist ja dann auch, dass sich die Zeitstruktur auch verändert, ne? Nachdem es zum Bratwurstessen kam, hat man dann sozusagen so einen Rückblick auch nochmal danach, dass die Feldherren eben längst ihre Stimmen verloren hatten und dann ändert es sich, dass der Wind sich auch die ganzen Hüte, Knöpfe, Hosen und Jacken geholt hat. Er soll sie ruhig behalten, er spielt gern mit ihnen, dort drüben kann man sie fliegen sehen. Wir sind also dann im Präsens und in so einer Momentbeobachtung, wo die Menschen wieder zu Menschen werden und das Einzige, was noch an den Krieg erinnert, eben diese erstarrten Feldherren sind.
Und die jetzt eben keine Macht mehr haben.
Ja, eigentlich eine Utopie, könnte man sagen, ne? Wenn man so sieht. Ich finde, dass es gerade in diesen Anfangsszenarien viel Potenzial bietet, um ganz unvermittelt erstmal ins Gespräch zu kommen über Dynamiken. Also wir haben nämlich die ersten Doppelseiten textlos. Es beginnt schon auf dem Vorsatzblatt, wo eben dieses Eis auf den Hund tropft. Da sehen wir ganz viele verschiedene Menschen, also einer mit einem Gehstock, einer mit einem Einkaufswagen, verschiedene Menschen, die Fahrrad fahren in irgendwelche Richtungen. Genau. Und die gruppieren sich dann ab irgendeinem Zeitpunkt in diesem Eisfleck. Das heißt, man kommt hier super ins Gespräch über die einzelnen Figuren. Was kann man überhaupt sehen? Was machen diese Figuren wohl den ganzen Tag? Und wie entwickelt es sich dann weiter? Wir können auch auf der dritten Doppelseite, wo dann langsam man schon eine Markierung findet der unterschiedlichen Gegnerseiten, auch darüber sprechen, was da gerade passiert. Da ist die Grenzlinie ja noch klar gezogen, aber die unterschiedlichen Parteien weisen sich schon mal ihre Zugehörigkeit aus durch die Farben. Und auch auf der vierten Doppelseite sieht man schon so ein bisschen diese Ausrüstung. Und dann erst beginnt der Text und dieser Text beginnt mit und dann rückten sie vor. Das heißt, das ist der erste Satz. Man ist auch herausgefordert, diese ersten Seiten zu besprechen, weil dieses und dann rückten sie vor sonst überhaupt keinen Kontext hat. Ne? So diese Tendenz, immer erst dann mit dem Lesen zu beginnen, wenn da auch Text steht, wird hier konterkariert durch diesen Anfang. Und ich glaube, dass das auch gut eine Möglichkeit bietet, um erstmal die Kinder da abzuholen, wo sie gerade stehen. Also die Kinder, die vielleicht jetzt auch sensibilisiert sind für die Thematik, können, glaube ich, spätestens auf der dritten Doppelseite sehen, ah, okay, hier gibt es irgendwie einen Konflikt, ne? Und dann wird das eben noch so weiter aufgeschaukelt. Und darüber kann man, glaube ich, wirklich ganz gut erstmal ins Gespräch kommen, bevor man diese Waffengewalt, die dann zunehmend kommt, in den Fokus rückt.
Das ist auch etwas, was wir bei Popoff beobachten können, also bei Warum und bei dem Bilderbuch, was wir als nächstes besprechen werden, Ein roter Schuh. Alle Bilderbücher nutzen den vollen Umfang aus, also die Erzählung beginnt unmittelbar in medias res auf dem Vorsatzpapier. Und das ist schon ein starkes Statement, dass man sagt, okay, wir brauchen wirklich den gesamten Raum, den das Bilderbuch zur Verfügung stellt, um dieses Thema zu verhandeln mit den Mitteln des Bilderbuchs. Und an der Stelle, wo der geflochtene Zopf, kann man, denke ich, das Ganze nennen mit Jens Thiele, also dass mal er das Bild im Vordergrund ist, also das Bild erzählt, mal die Bildebene, dann wieder die Textebene, beziehungsweise auch beides zusammen. Vielleicht lässt sich das auch gar nicht mit so einem einfachen Begriff hier fassen. Aber an der Stelle, wo die Textebene einsetzt, da haben wir auch nicht nur die Textebene im Sinne eines Erzählens, sondern wir haben auch die Ausrufe der Feldherren und diese sind typografisch besonders hervorgehoben und es ist auch uneindeutig, wie diese vorgelesen werden können. Auch die Schrifttype neben diesen Ausrufen der Feldherren ist sehr markant. Sie passt, denke ich, sehr gut zu den Geschehnissen, von denen erzählt wird. Also insgesamt wirkt das wirklich sehr wohl komponiert, sehr durchdacht, die Erzählung.
Ja, ich denke, dass man auch dann in der didaktischen Aufbereitung auf diese auditiven Elemente eingehen kann, ne? Also nachdem man erstmal auf den ersten Seiten versucht, diese Dynamik zu erfassen, dass dann auch diese Verben, aber auch die Ausrufe und so weiter aufgegriffen werden. Wir haben dann zum Beispiel das Prasseln der kleinen silbernen Knöpfe, die als Waffe eingesetzt werden. Also auch hier so ein groteskes Bild, könnte man sagen, was sich da so durchzieht. Ein wilder Knopfregen macht so ein Bild auf. Das alles kann man auch aufgreifen. Also was sind überhaupt Bilder des Krieges, die hier aufgemacht werden? Welche Geräusche des Krieges werden hier so eingefangen und auf welche Art und Weise?
Wer dazu weiterlesen möchte, es gibt eine sehr lesenswerte Dissertation von Matthias Preis, die heißt Die Sinne im Text und dort stellt er auch Möglichkeiten vor, wie das Herausfordern von verschiedenen Sinnen bei uns RezipientInnen angeleitet werden kann. Und es ist ja ganz verrückt, dass ein Medium wie das Bilderbuch, aber auch Kinderliteratur im Allgemeinen dazu in der Lage ist, ausgehend von den Schriftzeichen andere Sinne zu aktivieren. Und wie das unterrichtsmethodisch angeleitet werden kann, das klärt Matthias Preis unter anderem in dem Buch Die Sinne im Text.
Genau, wir haben ja diese strichmännchenartigen Figuren jetzt in diesem Buch einmal am Anfang, als sie noch nicht die Rüstung haben und am Ende wieder, als sie sich ihrer Menschlichkeit besinnen und dann in Unterhosen rumstiefeln. Dieses strichmännchenartige wird überspitzt noch in David McKees Sechs Männer. Da wird überhaupt gar nicht mit Farbe gearbeitet, sondern tatsächlich nur mit Schwarz-Weiß und auch teilweise dieser Strichmännchen-Optik. Im Unterschied zu Die Schlacht von Karlovac haben wir hier eher so einen märchenhaften Einstieg. Es waren einmal sechs Männer, die reisten durch die Welt auf der Suche nach einem Ort, wo sie in Frieden leben und arbeiten könnten. Die Suche der sechs Männer wird dargestellt, auch das, was sie finden. Sie haben das ersehnte Land gefunden, lassen sich nieder, bauen, häufen Reichtum an, aber mit dem Reichtum wächst auch die Sorge, dieser Reichtum könnte von jemandem geklaut werden. Deswegen stellen sie erstmal sechs Soldaten an, also jeder Mann hat einen Soldat. Es kamen aber keine Räuber, wird dann erzählt. Und weil die Soldaten dadurch dick werden, denken sich die Männer eine Aufgabe für die Soldaten aus. Diese Aufgabe besteht eben darin, dass sie die Bauernhöfe erobern sollen. Durch das Erobern der Bauernhöfe wiederum empfinden die sechs Männer ein Machtgefühl. Dieses Machtgefühl gefällt ihnen so gut, dass sie auch noch andere Bauernhöfe erobern lassen. Und man kann sich das schon vorstellen, das Ganze spitzt sich zu. Sie brauchen also auch immer mehr Soldaten. Und die Bauern, die angegriffen werden, haben natürlich Angst, ziehen sich zurück, versuchen sich zu schützen, versuchen also dann teilweise als Bauern und teilweise als Soldaten zu arbeiten, um auch vorbereitet zu sein auf den Kampf oder auf den Angriff. Und dieser Krieg letzten Endes wird dann absurderweise dadurch ausgelöst, dass beide Parteien versuchen, auf eine kleine Ente zu schießen. Beide verfehlen die Ente, aber die jeweiligen Pfeile landen auf der anderen Seite und dann geht natürlich das Geschehen los. Dieses Kriegsgeschehen hat in dem Buch weniger räumlichen Anteil, also erstreckt sich nur auf wenige Seiten im Vergleich zu der Geschichte, die davor erzählt wird, also dieses Aufrüsten, was davor erzählt wird. Und während ja in dem Caravaggio-Buch mit Farben und Formen gearbeitet wird, wird hier, werden die beiden gegnerischen Parteien eben allein durch Formen dargestellt. Wir haben die Spitzhüte und die Viereckhüte, die übereinander herfallen und die dann in so einer fast Tetris-artigen Anordnung so ineinander übergehen auf dieser Seite, wo die Schlacht oder der Kampf eben dargestellt wird. Als die Schlacht vorbei war, lebte keiner mehr, so lautet der Text. Wir sehen einen Berg an Leichen hier liegen, der ja eben auch wieder abstrahiert wird durch diese Strichmännchenoptik, nenne ich das jetzt einfach mal. Und darüber, es sieht fast aus wie so ein Unwetter, das so die Stimmung unterstreicht. Das ist aber, glaube ich, einfach nur so eine Darstellung von wirren, schlechter Stimmung, die so ins Bild gesetzt wird. Und wir sehen dann sechs Männer auf jeder Seite. Diese sechs Männer auf jeder Seite kehren sich dann den Rücken zu und hier schlägt sich der Bogen zurück auf der Suche nach einem Ort, wo sie in Frieden leben und arbeiten können. Das heißt, wir können auch hier wieder die Geschichte von vorne beginnen und das Traurige im Vergleich zur Schlacht von Caravaggio, wo ja gesagt wird, okay, der Wind spielt mit den Waffen, alle essen Bratwurst. Es ist hier eher so, dass angedeutet wird, okay, über kurz oder lang wird wieder alles von vorne losgehen. Ja, Marc, was ist dein Eindruck von diesem Buch jetzt im Vergleich vielleicht zur Schlacht, weil es ja so ein bisschen ähnlich von der Erzähldramaturgie ist?
Was mich sehr überrascht hat, ist, dass das Bilderbuch von David McKee ist, weil David McKees Stil ist ja eher, dass er kräftige Farben nutzt. Die meisten von euch werden wahrscheinlich Elmar den Elefanten kennen und ja, diese visuelle Ästhetik bricht da total mit. Also es sieht aus wie naive Höhlenzeichnung, wirken die Bilder. Aber sie sind schon sehr eindringlich und mir hat das Ende viele Fragen aufgegeben oder vor allen Dingen die Frage, beginnt jetzt wirklich alles wieder von vorne? Ist der Urzustand wiederhergestellt und ist es irgendwann so weit, dass wieder so viele Reichtümer angehäuft worden sind, dass die Angst so groß ist, dass ein Heer aufgestellt wird, das diese Reichtümer beschützen soll und dass es nur eines kleinen Auslösers bedarf, um das Heer auf der Seite, die wir zunächst sehen und dann auf der anderen Seite ja gegeneinander wieder in kriegerische Handlungen eintreten zu lassen. Also das ist wirklich das, wo man sich fragt, okay, was machen wir jetzt mit dieser Geschichte, die uns hier von David McKee erzählt wird?
Ja, und das Buch ist von 2014, aber gerade jetzt natürlich aktuell, wo überall diskutiert wird über Aufrüstung. Deswegen finde ich, hat das jetzt gerade eine besondere Aktualität, weil das ja genau auch dieses Grundmuster der Geschichte ist. Wo müssen wir jemanden aufstellen, der uns beschützt? Und wozu führt das dann letzten Endes, wenn überall Parteien stehen, die nur auf einen kleinen Pfeil warten, der sich da aus Versehen hin verflogen hat?
Der nächste Schritt oder die nächste Frage, die davon berührt wird, ist natürlich, was ist uns unser Wohlstand wert? Wir haben auf der ersten Ebene eben dieses Hochrüsten, weil das ist ja nur ein oberflächliches Phänomen, sondern das, was dahinter steht, ist ja die Frage danach, was sind wir bereit zu riskieren? Beziehungsweise, was bedeuten uns unsere Reichtümer? Sind sie wichtiger als die Unversehrtheit des Einzelnen? Das sind so Fragen, die da für mich mitschwingen.
Ja, und das ist aber ja letztlich auch so eine Art Willkür, ne? Zu sagen, erstmal ist mir mein Reichtum wichtig, dafür brauche ich jemanden, der den beschützt, aber wenn derjenige, der den beschützt, eigentlich keine Arbeit hat, weil es keine Bedrohung gibt, dann lasse ich einfach mal ein paar Gebiete erobern, ne? Also das ist ja auch dieses Gefühl, finde ich, dem man jetzt so ausgesetzt ist, dass man immer so denkt, okay, es ist jetzt Willkür eines Einzelnen, der gerade eine Entscheidung trifft, aus welchen Gründen auch immer. Und das wird, finde ich, da auch nochmal mit aufgegriffen. Ne? Also wie entsteht eigentlich so ein Ansinnen, jetzt noch mehr Land zu erobern? Und natürlich auch so ein bisschen absurd letztlich oder vielleicht überspitzt, könnte man sagen, dargestellt. Aber dadurch, finde ich, kann man sehr gute Bezüge herstellen zur aktuellen Situation und sehr viele dieser Fragen eben aufwerfen. Ne? Also wird es am Ende immer wieder ein Kreislauf sein? Wozu dient dieser Kreislauf letztlich in der Logik dieser Geschichte, dieser Abfolge und der Handlung? Wie geht man letztlich dann aus so einer Eskalation hervor? Was nimmt man daraus mit? Und ja, wie könnte man es aber vielleicht auch, und ich denke, diese Option gibt es ja am Ende auch noch, wie könnte man vielleicht auch daraus ausbrechen? Also gerade weil diese Parallelstruktur so geführt wird, sie suchen ein Land, wo sie in Frieden leben und arbeiten können, kann man auch sagen, okay, verweist uns das jetzt zurück auf den Anfang? Oder gibt es einen Neuanfang und man hat aus den Erfahrungen gelernt, die man gemacht hat? Weil diese Männer am Ende sehen ja schon auch reichlich
deprimiert aus.
Ja, das kann man so sagen. Also ne, sie gehen da mit gesenkten Köpfen, sie sind alle bucklig eigentlich, ne? Sie sehen alle so ein bisschen buckelig aus, haben vielleicht ja auch ihre Lektion aus dem Krieg mitgenommen.
Naja, da liegt dann so eine Schreibe die neue, bessere Geschichte auf. Wird wieder der Jugend alles auferlegt, die Welt zu retten. Das ist so ein bisschen das, was jetzt auf der Hand liegt. Aber es ist auf jeden Fall, finde ich, ein sehr empfehlenswertes Bilderbuch, um eine Haltung gegenüber dem Krieg oder dem, was davor ist, aufzubauen. Das finde ich wirklich sehr gelungen. Und es beschönigt auch nichts, aber abstrahiert es so weit, dass es eben zeitlos ist, zeitungebunden ist. Kein situierter Konflikt an dieser Stelle, sondern wirklich epochenübergreifend gültig.
Genau, und gerade durch die Darstellung, glaube ich, auch ein Buch, das man noch in mehreren Jahren sich angucken kann. Ja, zusammenfassend kann man jetzt sagen, dass alle drei Bücher, die wir bislang besprochen haben, keinem konkreten Konfliktgeschehen zuzuordnen sind und dementsprechend auch Anknüpfungspunkte bieten, um das aktuelle Konfliktgeschehen damit in Verbindung zu bringen. Ein viertes Buch, das wir uns noch ausgesucht haben, geht anders vor. Es thematisiert den Konflikt im Gazastreifen. Ein roter Schuh, wir haben es ja gerade schon angedeutet. Und hier ist es also ein konkreter Konflikt, der dargestellt wird, auf der Bildebene auch an einzelnen Elementen erkennbar wird, aber meines Erachtens nicht unbedingt die Geschichte darauf reduziert, dass sie nur in einem bestimmten Setting passiert. Erzählt wird hier, das ist auch nochmal besonders, aus der Innenperspektive eines Journalisten, der im Kriegsgebiet ist und aus dem Kriegsgebiet berichtet. Also ja auch eine Funktion, die für uns alle wichtig ist, um überhaupt informiert zu sein, die aber in der Belastung sicher auch nicht zu unterschätzen ist. Dieser Journalist wird gerufen, nachdem ein Schulbus angegriffen worden ist, und er macht sich schnell auf den Weg, beobachtet dann eben, wie Kinder aus dem Schulbus ins Krankenhaus gebracht werden und folgt einem Jungen, der auf einer Liege liegt und versorgt wird von den Ärzten und versucht, dieses Geschehen also einzufangen. Während er den Jungen beobachtet, geschieht auf Text- und Bildebene ein kleines Wunder. Der Junge, der immer noch auf der Liege liegt und von dem der Journalist vor allem den roten Schuh im Auge hat, der ihn an seinen eigenen Neffen erinnert, rappelt sich plötzlich auf. Die Bildebene, die bisher nur schwarz und grau war, wird plötzlich bunt. Er rappelt sich auf, nimmt seinen Basketball und möchte gehen. Natürlich entlarvt die Bild- und Textebene auf der nächsten Seite diese Vorstellung als Vision eines unter Schock stehenden Journalisten, der letztlich nur sieht, der Junge liegt jetzt auf der Liege, wird mit Blut versorgt, und er hat, während er diese Vision gesehen hat, dass der Junge aufsteht, eigentlich 12-mal genau das gleiche Bild gemacht, nämlich den liegenden Junge auf der Liege. Und es endet dann mit einem Gespräch, das der Journalist führt mit seinem Neffen. Der Neffe freut sich über den Auftakt der Basketballsaison. Das Basketball-Setting verbindet den Neffen des Journalisten auch mit dem beobachteten Jungen eben über den Schuh. Und wir werden hier konfrontiert mit einer komplett anderen Kindheit, mit einer Kindheit, die sich damit beschäftigt, wie wohl die Saison laufen wird, wie die Chancen auf die Meisterschaft stehen. Und dadurch wird also nochmal der Kontrast hergestellt.
Wir müssen an dieser Stelle natürlich über die wirklich markante Doppelseite sprechen, die Elisabeth gerade erwähnt hat. Also die Doppelseite, wo plötzlich alles in Farbe getaucht wird und der junge Kenan aufersteht. Wie ist diese Doppelseite im Kontext der gesamten Erzählung einzuordnen?
Also für mich ist es total klar, dass dieser Journalist einfach für sich eine Idealfortsetzung der Situation visioniert. Das ist ja auch das, was man so in der Wahrnehmung von Katastrophen beobachten kann, auch vielleicht an sich selber, dass man erstmal versucht, das hoffnungsvollere, das wünschenswertere Szenario in den Fokus zu rücken und vielleicht auch den Impuls hat, bei Katastrophennachrichten nochmal zu denken, ja, vielleicht ist ja dies und jenes alles gar nicht so schlimm. Und ich finde, das ist genau das, was hier so dargestellt wird. Der sieht das, er ist halt täglich mit diesen Schreckensbildern konfrontiert und trotzdem hat er so diesen inneren Wunsch und die Vision, die dann überhand nimmt, dass dieser Junge es schaffen kann, einfach aufzustehen und seine Kindheit zu leben. Und das finde ich eigentlich auch sehr stark an der Geschichte.
Also es bleibt dann offen, was mit dem Jungen letztlich passiert. Also ob er diesen Anschlag und die Wirkung auf ihn überlebt oder vielleicht sogar verstirbt. Oder wie würdest du das deuten?
Also nach dem Realitätscheck wird ja zumindest nahegelegt, dass Kenan einen Infusionsschlauch bekommen hat, dass er Blut bekommt durch diesen Infusionsschlauch und es wird auch der hoffnungsvolle Ausblick gegeben, vielleicht bedeutete das Kenans Leben. Von daher denke ich, wird ein Tod an der Stelle nicht angedeutet und für den Journalisten, der das Setting verlässt, geht das Leben ja auch weiter. Er ruft seinen Neffen an und dieser Kontakt, der Austausch mit dem Neffen überlagert auch ein Stück weit diese Erlebnisse. Dennoch ist natürlich dieses Bindeglied da, der rote Schuh, der titelgebende rote Schuh, der, glaube ich, auch eine ganz spannende Motivik darstellt. Oder wie würdest du das sehen? Also man sieht ihn ja schon auf dem Cover. Er hängt auf einem Stacheldrahtzaun als einzelner Schuh. Und auf dem Cover sieht man aber auch dann den Jungen mit dem Basketball weglaufen.
Das ist auch auf jeden Fall sehr stimmig, weil Chucks wurden zum Basketballspielen genutzt. Was mir sehr auffällt bei all dem, was wir gerade besprochen haben, ist, dass wir der Textebene nur wenig Beachtung geschenkt haben. Und das ist der Kritikpunkt, den ich an dem Bilderbuch habe, dass ich die Textebene relativ unaufmerksam gelesen habe, weil ich nicht den Eindruck hatte, dass sie besonders sprachästhetisch gestaltet ist. Im Vergleich zu Sechs Männer, was wir zuletzt hatten, dort haben wir eine Textebene, die in ihrer Anordnung stark an die Verstruktur von Lyrik erinnert. Und die Worte wirken auch sehr bedacht gewählt. Und hier in dem Bilderbuch ist die Bildebene deutlich stärker als die Textebene. Also die Bildebene überlagert ja jetzt auch bei der Interpretation als Ressource den Text und so ist es auch in der Rezeption, wenn man das auf sich wirken lässt. So ging es zumindest mir.
Auf jeden Fall, da bin ich absolut bei dir. Ich finde den Text an manchen Stellen auch unpassend. Also so eine Metakommentierung des eigenen Vorgehens. Also meine Fotokamera hielt ich in der Hand. Man musste jederzeit auf alles gefasst sein. Das ist sowas, was man eigentlich überhaupt gar nicht braucht. Und die Bilder an sich machen diese Perspektive des Journalisten auch auf. Ne? Also das heißt, eigentlich dieses Ich, was wir im Text jetzt so haben, wird auch auf der Bildebene schon ganz deutlich und ist auch stark genug auf der Bildebene. Ich würde also auch fast sagen, dass man den Text gar nicht unbedingt braucht. Und ich selber nehme ihn auch überhaupt gar nicht so richtig wahr. Das ist für mich so ein Beiwerk, kann man mal so ein bisschen nachgucken, muss man aber überhaupt gar nicht, ja, vielleicht mitrezipieren in einem didaktischen Setting vielleicht auch nicht unbedingt oder ergänzend, aber ich glaube, dass erstmal man sich auch auseinandersetzen kann, einfach mit dieser Bildebene. Und ähnlich wie bei Popov, man versuchen kann, es als textloses Buch zunächst mal zu lesen, um dann zu schauen, was wahrgenommen wird. Und ich finde, dass es auf der Bildebene einfach so viele Ansatzpunkte auch gibt, so Leerstellen, die man im Gespräch füllen kann. Wir haben zum Beispiel die eine Szene, wo er aus dem Fenster schaut. Er zieht da die Rollläden so auseinander, erzeugt mit seinen Fingern einen Sehschlitz. Er schaut also nach draußen, man sieht aber nur den kleinen Ausschnitt und man könnte auf jeden Fall an dieser Stelle ansetzen und auch fragen, was denkst du, was sieht er denn hier? Damit hätte man die Möglichkeit, die Bilder, die die Kinder selber vom Krieg wahrnehmen, auch nochmal abzurufen, aber nicht sie direkt zu fragen, wie siehst du denn den Krieg, sondern ihnen die Möglichkeit zu geben, mit den Augen des Journalisten ihre eigenen Bilder zu verarbeiten. Und das haben wir auch noch an anderen Stellen. Auf der nächsten Doppelseite werden Kinder dargestellt inmitten eines zerstörten Szenarios, wie sie am Boden dieses Hüpfspiel spielen. Es werden also Kindheiten dargestellt im Krieg, Kriegskindheiten, die auch die Frage natürlich eröffnen, wie sieht dein Nachmittag aus? Was machst du am Nachmittag? Wie unterscheidet sich denn dein Nachmittag von dem Nachmittag dieser Kinder, die hier mitten in der Zerstörung trotzdem weiterleben und spielen? Und genau deswegen, weil es so viele Ansatzpunkte auf der Bildebene gibt, würde ich sagen, ist das ein tolles Buch, mit dem man arbeiten kann. Einfach weil es eine andere Perspektive auf den Krieg nochmal beleuchtet als in allen anderen Büchern. Nämlich dieses, wie ist das im Krieg zu leben und zu überleben und weiterzuleben? Aber wie ist auch eine Kindheit im Krieg belastet im Vergleich zu einer eigenen Kindheit durch dieses verbindende Element des roten Schuhs?
Mit Perspektive wird auch bildästhetisch sehr stark gearbeitet. Also wir haben Aufsichten, wir haben Anschnitte von Figuren, die Einstellung, wenn man diesen Begriff aus der Filmwissenschaft nutzen will, wechselt. Also das dynamisiert auf jeden Fall das von uns Wahrzunehmende sehr stark. Und am besten hat mir an dem Bilderbuch die Stelle gefallen, an der der Journalist seine Kamera aktiviert, während er den ÄrztInnen zusieht, wie sie den Jungen versorgen. Und wir blicken an dieser Stelle durch das Kamerabild auf das Geschehen. Und die Medialität des Kamerabildes wird hier von Krejci wirklich sehr geschickt ausgestellt, indem wir einen Störeffekt haben im Sinne eines Kriselns des Bildes. Man könnte jetzt Remediation anführen als Konzept, aber das würde jetzt hier zu weit führen. Aber wir haben durch diesen Störeffekt eben so eine Filterwirkung, eine Vermitteltheit des Wahrgenommenen und sind an dieser Stelle eben auf das Subthema zurückgeworfen, wie wird Krieg eigentlich in den Medien dargestellt und was erzeugt diese Vermitteltheit eigentlich bei uns, bis eben zu der Szene, wo diese scheinbare Auferstehung geschieht. Also wir dann auch den Eindruck haben, was sind eigentlich verlässliche Informationen und wo beginnt unzuverlässiges Erzählen. Also da spielt Krejci sehr geschickt drauf an auf der Bildebene und nutzt da ein Stilmittel, was ich so an dieser Stelle noch nicht gesehen habe und was sich sehr schön in den Erzählzusammenhang fügt. Also diese Medialität des Arbeitswerkzeugs, das der Journalist nutzt, hier visuell ästhetisch auszustellen. Also das ist wirklich die stärkste Stelle für mich des Bilderbuchs.
Ja, gleichzeitig haben wir da ja so eine voyeuristische Szenerie, in der man sich auch fragt, ist es jetzt in Ordnung, dass der Journalist da bis ins Krankenzimmer, bis in diese Notsituation vordringt? Und gleichzeitig heißt es dann, jetzt komme ich doch mal auf die Textebene, schließlich machte ich als Fotograf ja auch meinen Job, genau wie die Ärzte und Schwestern, und dazu gehörten Fakten, Datum, Ort, Name. Das heißt, er versucht hier zu kontextualisieren, dass er auch Fragen stellt den Ärzten, die eigentlich ja mit wichtigeren, nämlich lebenserhaltenden Dingen zu tun haben in diesem Moment.
Und das Ganze hat auch eine wichtige Funktion. Es heißt dann auch, schließlich sollten die zu Hause mit möglichst genauen Informationen versorgt werden.
Genau, das ist ja das, worauf wir auch alle letztlich angewiesen sind, dass auch solche voyeuristischen Szenen stattfinden, weil wir nur dann das Ausmaß begreifen können, natürlich aber auch immer medial vermittelt. Ja, Marc, jetzt haben wir hier 4 Bücher uns angeschaut, haben Querverweise gemacht. Ein Buch, das allgemein Gewalt thematisiert, wo es auch unter anderem um Krieg geht, ist Pernilla Stahlfelds Ich mach dich platt, das man vielleicht auch noch heranziehen könnte, das aber so ein bisschen changiert zwischen ja, Provokation, Überspitzung und tendenziell auch Geschmacklosigkeit. Ich glaube aber insgesamt als zusätzliches Buch auch noch herangezogen werden kann.
Ausgelassen haben wir bei der Betrachtung der angebotenen Bilderbücher Der Krieg von José Jorge Letria und André Letria, das wie einige der hier vorgestellten Bilderbücher aktuell vergriffen ist, im Midas Verlag im April diesen Jahres aber neu aufgelegt wird. Darüber hinaus ist der Markt aber nicht so stark aufgestellt, wie man es vielleicht erwarten würde. Wir hoffen, euch jetzt ein wenig Orientierung in dem zurzeit Verfügbaren gestiftet zu haben.
Ja, und ich finde auch, dass man daran sehen kann, ne, wie wir jetzt vielleicht auch gesellschaftlich mit Krieg bislang umgegangen sind. Das spiegelt sich ja auch immer im Bilderbuch wieder, dass es so weit weg war, dass es nur ganz einzelne Bücher dazu gibt, ist ja auch letztlich ein Spiegel von gesellschaftlicher Auseinandersetzung mit der Möglichkeit eines Krieges.
Ja, und unsere Haltung, das wegzuschieben.
Auf jeden Fall. Aber diese Bücher, die wir vorgestellt haben, denke ich, kann man super einsetzen. Und es ist vielleicht auch gut, auf diese Werke zurückzugreifen, als die, die jetzt erwartbar schnell rausgehauen werden, um irgendeinen Markt zu bedienen. Dementsprechend denke ich, da finden sich auf jeden Fall in allen 4 Werken Anknüpfungspunkte für unterschiedliche Zielgruppen und unterschiedliche didaktische Settings.
Wir möchten an dieser Stelle noch einmal ganz explizit Mats Pieper danken, der uns für diese Folge wichtige Hinweise bezüglich der Bilderbuchauswahl gegeben hat. Und auch Peter Seiler hatte hier seine Hände als Buchhändler mit im Spiel, weil wir ihn anfragen konnten, welche Bilderbücher er aktuell empfiehlt. Und er hat uns darauf hingewiesen, dass viele der Bilderbücher aktuell vergriffen sind und dass das im Moment schwierig ist, entsprechende Bilderbücher für die KundInnen zu beschaffen, dass sich da aber viel in den nächsten Monaten tun wird. Und das, was Elisabeth gerade sagte, dabei wird sicherlich auf die Qualität zu achten sein.
Wir wünschen euch, dass ihr gut durch diese schwierige Zeit kommt und vielleicht die ein oder andere Anregung aufgreifen könnt, um auch für Kinder dieses Gräuelgeschehen ein bisschen greifbarer zu machen. Anknüpfend an Thiele, dass Bilderbücher auch Antworten geben sollen auf Fragen, die Kinder haben, wenn sie mit Medienbildern konfrontiert werden.
Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort.